Über das Unbehagen im Wohlstand, das ist der Titel eines kleinen, feinen Buches, das ist gerade herausgekommen. Es ist ein Buch des Philosophen Gernot Böhme und seiner Tochter Rebecca. Herr Böhme, guten Tag am RBB Kulturtelefon.
Ja, guten Tag, ich bin hier.
Herr Böhme, Sie haben die 80 Grad überschritten, Ihre Tochter hat die 40 noch nicht erreicht. Wieso haben Sie sich entschlossen, zusammen ein Buch zu schreiben?
Also was mich angeht, ist mir das nicht ungewöhnlich. Ich habe mit meiner verstorbenen Frau auch zwei Bücher geschrieben. Ich habe mit meinem Bruder zwei Bücher geschrieben. Ich habe lange im Team gearbeitet, Max-Planck-Gesellschaft. Also das ist mir natürlich. Aber trotzdem ist diese Frage in Bezug auf dieses Projekt angemessen, denn unsere sagen wir mal, Fachbereiche liegen ja recht weit auseinander, nämlich Philosophie und Neurowissenschaft. Aber wir haben uns eigentlich immer darüber unterhalten und daraus ist einfach die Idee geworden, das, was wir miteinander besprechen, mal auch festzuhalten.
Den Titel habe ich schon einmal genannt, über das Unbehagen im Wohlstand. Was für ein Unbehagen meinen Sie?
Naja, Unbehagen ist ja ein sehr weiter Begriff und es ist, Sie fragen vielleicht also mehr danach, woran sich dieses Unbehagen festmacht und konkretisiert, ja. Also ich will zum Beispiel nennen, der Umgang mit der Zeit. Das ist ja auch interessant, dass wir da durch Corona einiges gelernt haben, nämlich durch das Wegbrechen von Terminen. Da haben wir indirekt gelernt, dass unser vorhergehendes Leben, also unser normaler Leistungsbetrieb, so war, dass wir genau genommen gar keine Zukunft mehr hatten. Nämlich, weil unser Vorgriff auf die kommende Zeit, na, gerade bis zum nächsten Tag oder vielleicht bis zum Abend reicht. Also die To-Do-Liste bestimmt eigentlich jeweils immer schon das Ende der Zeit, in der man sich befindet und man kann nicht wirklich in die Zukunft auslangen. Und plötzlich ist das alles weg und mindestens einige Leute haben aufgeatmet, weil sie wieder eine offene Zukunft spürten, was ja eigentlich fundamental zum Leben gehört. Also hier, das ist Teil des Unbehagens, nämlich die durchgetaktete Zeit erzeugt einen Druck. Das ist also ein Teil dieses Unbehagens.
Inwieweit hat das natürlich aber auch damit zu tun, also unser Leben, das, was Sie gerade beschrieben haben, Stichwort To-Do-Liste, Zeitmanagement, dass wir in einer auf Profit orientierten Gesellschaft leben?
Ja, allerdings. Aber es ist natürlich so, Profit, das klingt immer schon nach dem Wirtschaftlichen. Im Privaten will man ja nicht unbedingt Profit machen, aber da geht eben sozusagen der Konsumdruck spielt da eine Rolle, nicht? Das heißt also, der Konsum ist auch von der Art wie der Kapitalismus im Ganzen, nämlich er befriedigt eigentlich nur, wenn er dauernd gesteigert wird. Das sieht man an den Autotypen, ist ganz witzig, dass ja ganz bestimmte Autotypen, also sagen wir mal der Golf, nicht, die wachsen von Jahr zu Jahr, die werden dicker und größer, wie ist das möglich? Und aber auch das Konsumbedürfnis der Verbraucher ist von der Art, dass eigentlich Konsum immer Steigerung von Konsum ist.
Aber Professor Böhme, ich muss Sie unterbrechen. Es gibt immer mehr Menschen in diesem Land, die können ihren Konsum gar nicht mehr steigern, weil sie immer ärmer werden.
Die gibt es natürlich auch. Das ist also natürlich die Kehrseite der Sache. Darüber sprechen wir ja in dem Buch ausdrücklich, nämlich über prekäre Existenz. So haben wir das genannt. Ja? Und da ist es eben schon so, auch wie kommt man über die Runden, nicht? Und da ist auch das mit dem Zeitverbrauch, dass also viel der Arbeitszeit gar nicht wirklich Arbeitszeit ist, sondern Antragszeit, weil man von hier und da die sozialen Hilfen anfordern muss, was also auch schon wieder eine Art von Arbeit ist. Also das ist also ganz richtig. Trotzdem können Sie nicht unterstellen, dass wir in einer Gesellschaft der Armut leben. Das ist nicht wahr. Nicht sozusagen der Face Value unserer Gesellschaft ist der, dass wir in einer reichen Gesellschaft leben.
Sie nehmen auch Stellung in Ihrem Buch zum Thema Grundeinkommen. Das ist natürlich nicht auf einer Seite, aber können Sie kurz Ihre grundsätzliche Position dazu skizzieren, bitte?
Also jetzt, wenn Sie nach meiner fragen, dann würde ich sagen, ich fände eigentlich ein Grundeinkommen sehr schön. Das ist ja uns auch längst vorgerechnet worden, dass diese Zersplitterung von staatlichen Hilfeleistungen, also was wir im Ganzen als dem Wohlfahrtsstaat nennen, ein ungeheurer administrativer Aufwand ist und für den Verbraucher eben dauernd einen Druck erzeugt, um die nötigen Leistungen anzufordern. Also ich fände es sehr gut, aber ich glaube, es ist schlicht nicht machbar, denn es ist ja, wenn man dieses Grundeinkommen einführen will, stellt sich doch sofort die Frage, für wen? Wer wäre dann berechtigt? Wollen wir dann das einfach auf die deutschen Staatsbürger, die in Deutschland leben, beschränken? Und dann, was ist mit den 10-20% Leuten, die in Deutschland leben, aber nicht deutsche Staatsbürger sind? Also es gibt da ungeheure Probleme und ich glaube, gerade Deutschland ist leider nicht geeignet dafür, ein solches ein Instrument einzuführen.
In diesem Zusammenhang sehr spannend, ich empfehle es nochmal, das Buch über das Unbehagen im Wohlstand von Gernot Böhme und Rebecca Böhme, gerade in der Edition Suhrkamp erschienen. In diesem Zusammenhang geht es in dem Buch beispielsweise um ein sehr wichtiges Stichwort, nämlich das Stichwort sozialer Frieden. Was ich auch sehr spannend finde an dem Buch, Professor Böhme, dass Sie ja auch sehr aktuell sind, erhellende Betrachtungen drin sind über unser Leben mit Corona. Eine ganz persönliche Frage, inwieweit hat diese für uns völlig neue Erfahrung auch Ihr Leben persönlich als Philosoph verändert, beeinflusst?
Ja, es ist merkwürdig. Sie sagen als Philosoph, die könnten auch sagen als Pensionsempfänger, nicht? Also das ist ja so mein sozialer Status. Da kann man sagen, eigentlich konnte ich ja eigentlich ganz gut damit leben, nicht? Denn also meine Basis ist ja gar nicht dadurch gefährdet worden. Also insofern gehöre ich auch zu den Leuten, die eben doch aufgeatmet haben, dass dieser Termindruck weggefallen ist. Also habe ich ja auch als Rentner gehabt, nicht? Auch als philosophischer Rentner, dass meine Zeit immer schon verplant war. Außerdem habe ich auch oder haben wir in dem Buch auch die Wiederentdeckung der Region betont, nicht? Also die Beschränkung des Reisens hat dazu geführt, dass man mal wieder lernt, wie schön unser Land ist, nicht? Und also ich habe nach 40 Jahren Leben in Darmstadt erst in der Corona-Zeit das Gefühl bekommen, dies ist meine Heimat. Und habe sie natürlich auch sehr viel intensiver und detaillierter die Nachbarschaft überhaupt kennengelernt.
Inklusive eines Waldsees in Ihrer Nähe, in dem Sie ab und an baden gehen. Habe ich das richtig recherchiert?
Ja, aber das ist sozusagen täglich Brot, den kannte ich immer schon. Nein, es geht da schon sagen wir mal, Streuobstwiesen und die vielfältigen Pfade dadurch. Dann auch das Wiederkennenlernen der Jahreszeiten, nicht der Blütenfolgen. Ja, dazu hatte ich doch nie den Blick. Ich war ja auch ein voll integriertes Mitglied der Leistungsgesellschaft, obgleich Philosoph, nicht?
Das Buch endet mit einem wunderbaren Zitat, nämlich ein Zitat von Ilse Eichinger, der großen Ilse Eichinger. Ich lese es mal kurz vor. Aber die größte Begabung ist doch die, auf der Welt sein zu können und es auszuhalten mit einem gewissen Frohsinn. Halten Sie die Welt nur noch aus?
Nein, ja nein, aushalten mit Frohsinn. Nein, also nun gut, das ist vielleicht auch ein Naturell. Also Frohsinn liegt mir eigentlich, nicht? Man nennt das ja auch Urvertrauen. Also da könnte man in die Biografie reingehen, wo das eigentlich herkommt. Ich bin eigentlich, möchte ich sagen, trotz meines hohen Alters eigentlich unglaublich lebensfroh und habe einen unglaublichen Drive noch heute.
Da müssen wir jetzt in die Biografie reingehen. Woher kommt es denn? Das müssen Sie uns nur verraten. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht.
Ja. Ich meine, ich bin jetzt fast 85, da können Sie sich denken, wann ich und wo ich meine Jugend verbracht habe. Also für mich war der große Einschnitt der sogenannte Zusammenbruch 1945, nicht? Das heißt also, noch vorher haben wir eine glückliche Kindheit gehabt, nicht? Wir waren vier Geschwister. Wir treffen uns heute noch zu Geschwistertreffen, wir vier, alle so ungefähr so alt, um die 80 herum. Das heißt also, ich kann auf eine liebevolle, wohlbehütete und wohlversorgte Jugend zurückblicken. Also mit viel Lebensfreude. Aber das war natürlich, da kam der große Einschnitt 45, nicht? Da könnte ich viel drüber sagen, inwiefern ich den tatsächlich erlitten habe. Und 45 auch für unser Familienbewusstsein eigentlich ein Zusammenbruch war.
Aus dem Sie mühsam herausgekrabbelt sind oder doch mit, Sie klingen ja, wie Sie auch selbst sagen, haben Sie auch sehr viel Energie, oder wo Sie gesagt haben, okay, jetzt packen wir das an, ein neues Leben, ein Mitarbeiten in der Demokratie, für die Demokratie etc.?
Ja, ich muss sagen, mühsam. Ich will sagen, dass also mir und meine männlichen Zeitgenossen nach 45 war die Grundanstellung, Politik kommt für uns nicht in Frage, nicht? Ohne uns. Weil wir eben sozusagen vorher also vor Augen hatten, was in Deutschland Politik eigentlich bedeutet hat und worauf es hinausgelaufen ist. Und deshalb haben wir uns zunächst mal ganz und gar auf die Ausbildung des eigenen Subjektes konzentriert. Also da habe ich viel lernen müssen und eigentlich erst durch die Studentenbewegung habe ich ein soziales Bewusstsein gewonnen.
Am RBB Kulturtelefon der Anlass, gratis ist erschienen, das Buch bei der Edition Suhrkamp über das Unbehagen im Wohlstand. Am RBB Kulturtelefon Gernot Böhme, er hat das Buch zusammen mit seiner Tochter Rebecca Böhme geschrieben. Herr Böhme, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gut, also auch von meiner Seite vielen Dank. Ich spreche gern darüber. Bis dahin.